Ich lese aus dem Propheten Daniel Kapitel 5 und werde einige Verse nicht lesen, die, besonders die, wo Wiederholungen drin sind. Aber hier ist es. Vers 1. König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor ihnen. Während er den Wein genoss, befahl Belsazar, man solle die goldenen, silbernen Gefäße bringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit sie alle daraus trinken können. Da wurden die goldenen Gefäße gebracht und der König samt allen tranken daraus und priesen die Götter aus Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein. Da erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs, er erschrak, alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Er schrie laut, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen, und er sprach zu diesen Weisen von Babel, wer diese Schrift deuten kann, soll mit Purpur bekleidet werden, eine goldene Kette tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Aber alle Weisen konnten nicht erklären, was die Schrift bedeutete. Da wurde König Belsazar bestürzt, und auch seine Großen waren ganz verwirrt. Und da kam auf des Königs und seiner Großen Wunsch die Königin Mutter in den Saal. Sie sprach, König, lebe, lebe ewig. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist, so dass dein Vater, König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Weisen Babylons bestimmt hat, nämlich Daniel, dem der König den Namen Beltsatzar gab. So lass Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Und so wurde Daniel vor den König geführt. Und jetzt ab Vers 17. Da sprach Daniel vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben, König, und deine Geschenke gib anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. König, Gott der Allerhöchste hat deinen Vater Nebukadnezar Königtum, Majestät, Ehre und Herrlichkeit verliehen. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist zur Vermessenheit übermütig wurde, wurde er von seinem Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, sein Herz wurde den Tieren gleich, er wohnte bei Wildeseln, man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Man hat Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Du und deine Großen und deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Du hast die Götter aus Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz, Stein und so weiter gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Denn Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und so lautet die Schrift. Mene, mene, tekel, upharsin. Und das ist ihre Bedeutung. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königtum wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und zugleich befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden, ihm eine goldene Kette um den Hals legen und ausrufen soll, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsazar, König der Chaldäer, umgebracht. Amen. Ich habe drei Punkte für diese Predigt. Erstens die Situation, zweitens Hybris und Nemesis und drittens eben das Monetäkel. Erstens die Situation oder das Umfeld. Es ist schon ein tolles Fest, das König Belsazar gibt. Und es findet am Vorabend des Untergangs von Babylon statt. Belsazar ist Sohn von Nabonid, der ein Sohn von Nebukadnezar war. Und laut außerbiblischen Historikern war Nabonid nur ganz kurz König und hat dann so in religiösen Ansichten unterwegs und hat dann seinem Sohn Belsazar das Königtum in Babylon gegeben. Die Historiker berichten, dass er in Arabien unterwegs war und dort die Verehrung des Mondgottes gefördert und gefestigt hat. Und wenn ihr jetzt an der Wand dieses Symbol des Mondgottes seht, ja, stimmt, aus diesem Mondgott ist etwas geworden. Allerdings erst gute 1100 Jahre später. Da wurde er von einem anderen Mann gefördert und gefestigt. Also, als König Nabonid eben da in Arabien ist, da haben die Perser und Meder vereint, sie haben sich vereinigt, diese zwei Völker, und haben unter Kyros, ihrem Oberkönig, Babylon erobert. Und ja, das haben sie getan. Und der Belsazar, der feiert hier sein Fest, eben am Vorabend der Eroberung. Und jetzt noch etwas zur Vaterschaft. Die Königin Mutter und Daniel, die bezeichnen Nebukadnezar als Belsazars Vater. Nebukadnezar war der Großvater, aber es ist jetzt Nebukadnezar war der Größte, also er war der definitiv größte und erfolgreichste babylonische König, den es gab. Und er wird halt als Ahne bezeichnet. Das ist mit Vater hier gemeint. Ähnlich wie in Johannes 7, 8, da sagen die Juden, dass Abraham ihr Vater wäre. Der hat 2000 Jahre früher gelebt. Also er ist der Ahnherr. Und so meinen die alle das bezüglich Nebukadnezar. Er war Großvater, war der Ahnherr und ja, der Belsazar hat ihn sehr gut gekannt. Und sein leibhaftigen Vater, der war unterwegs, weit weg. Es ist ein tolles Fest, das er da gibt. Und toll meine ich jetzt im Sinn von verrückt. Er ist schon toll im Kopf. Denn die Meder und Perser, die standen ja schon vor der Stadt. Kyros hat den Truppen befohlen, dass sie den Euphrat umleiten, sodass die gut bei den, wo keine Mauern sind, in die Stadt hineinkommen. Und die Bevölkerung hat den Kyros und die Perser und Meder, die haben keinen Widerstand geleistet. Also die waren der Herrschaft der babylonischen Könige, vor allem Nabonid und seinem Sohn Belsazar. Das vergessen wir die. Die Bevölkerung von Babylon hat keinen Widerstand geleistet und Kyros hat seinen Truppen dann halt auch befohlen, dass sie nicht das Übliche tun, nämlich plündern und vergewaltigen. Und an diesem, also die Perser stehen schon vor der Stadt, die Stadt ist eingeschlossen und da feiert König Belsazar sein tolles Fest. Und die tausend Großen, die da sind, Alles sind Geflüchtete. Sind wirklich große, die sind vom ganzen Reich in die Hauptstadt geflüchtet und sie sind wirklich große. Es ist die Elite des babylonischen Reiches. Das wird in der Sprache ausgedrückt. Normal heißt groß Rav oder Rab, grob. Und hier steht Rab, Rab. Also groß, groß. Das sind die Großen. Und dann kommt noch das Adjektiv dazu. Das steht dann noch, das heißt wieder Rab. Also die Rab, Rabs. Die Rab, Rab, Rabs, das wird hier so ausgedrückt, dreimal dasselbe Wort und es ist wirklich die Elite, die absolute Elite und die sind bei ihm versammelt. Sie hätten sich eigentlich müssen, wenn sie nicht schon mit den Persern koaliert haben, dann hätten sie müssen das Reich verteidigen, den Widerstand festigen. Aber offensichtlich haben sie ihre Fäden auch schon ausgespannt zu Kyros, dem großen Kaiser. Ja, nur Belsazar, der sieht das nicht so und der feiert hier ganz tolles Fest, tagelang, und dann kriegt er plötzlich eine Schrift an der Wand. Und ich komme zum zweiten Punkt, zur Hybris und zur Nemesis. Also in der griechischen Mythologie und ja, Europa ist sehr bewandert und hängt sehr in der griechischen Mythologie, in ihren Götter- und Weltvorstellungen, auch von ihrer Menschenvorstellung, das ist alles griechisch. Also wir haben die Politik, griechisches Wort, Demokratie, griechisches Wort, wir haben die Polizei, griechisches Wort. Wir haben den Humanismus, kommt auch aus dem Griechentum. Wir haben die Götterwelt und das sind eben die Justitia, das ist auch so, wenn vor dem obersten Gerichtshof eine Statue der Justitia, der griechischen Göttin, steht, ja, griechisch. Es ist viel griechisch bei uns und die Hybris, die gibt's auch. Hybris heißt Überheblichkeit. Und laut Definition ist das so, dass man die überheblich ist, wenn man die gottgegebenen Gebote nicht nur missachtet, sondern aktiv dagegen vorgeht. Jedenfalls ist das, was das alte Griechentum gesagt hat. Und wenn man das tut, die Gebote und Gesetze der Götter oder Gottes nicht nur missachtet, sondern dagegen vorgeht, dann kommt die Nemesis. Nemesis heißt so viel wie Zuteilung. Und bei den Griechen, bei den alten Griechen ist es die Rachegöttin. Also tust du falsch, tust du etwas gegen die Götter, überhebst du dich, kommt die Rachegöttin, die Nemesis. Jetzt, okay, da über so etwas können wir lachen. Aber, naja, Nemesis oder, naja, Gott oder Allah, Götter überhaupt, da könnten wir lachen und sie so anschauen wie König der Löwen. Ich hoffe, ihr kennt den sehr guten Film, Zeichentrickfilm, oder wie Bambi. Wir könnten das auch so anschauen, also Rachegöttin, hey, was soll denn das? Und überheblich sind wir doch alle nicht, oder? Nein, aber da steht eben in der Bibel durchaus etwas, was in den Volksmund übergegangen ist. Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, 18. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Überheblichkeit ist Hochmut. Jetzt Frage, worin bestand die Hybris, die Überheblichkeit von Belsazar? Ja gut, das wurde ja beantwortet. Daniel hat es ihm gesagt. Er hat die Goldbecher aus dem Tempel in Jerusalem, den sein Großvater Nebukadnezar nach Babylon gebracht hat, die hat er genommen und hat daraus Wein getrunken. Und er und die Großen und die Frauen und so weiter. Das war. Und er hat dabei dann die vielen Götter geehrt, die vielen Götzen damit, also Trinksprüche auf die vielen Götzen, die er so hatte, die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, holzernen, steinernen und so weiter, die hat er damit geehrt. Jetzt, das hat er getan, trotzdem er wusste, dass wer Gott war. Trotzdem er wusste, wie Gott dem Nebukadnezar den gedemütigt hat. Trotzdem er Nebukadnezars Kundmachung kannte, wo der im ganzen Reich verkündigen lässt, dass das der höchste Gott ist. Das wusste dieser König, dieser junge König, alles. Und er hat's trotzdem nicht getan. Er hat ihn nicht geehrt, sondern ihn verachtet. Die Königin Mutter hält ihm seine Überheblichkeit gegenüber dem wahren Gott indirekt vor. Und Daniel tut es direkt. Du überhebst dich, trotzdem du es besser weißt. Das sagt ihm Daniel direkt ins Gesicht. Du hast dich überhoben, obwohl du es besser weißt. Und du tust all das, obwohl du es besser weißt. Also, dass man Gott nicht ehrt. Okay, das ist ja, die meisten Menschen ehren Gott nicht, aber sie kennen ihn halt auch nicht. Aber er da, der König, der kannte ihn. Oder zumindest wusste er von ihm. Er hat dreimal Hinweise gekriegt, dreimal ganz deutlich, er wusste von ihm und hat ihn nicht geehrt. Der König wusste, was er tat, indem er diese Götzen geehrt hat. Indem er so auf den letzten Drücker, so am Vorabend des Untergangs, hat er noch Feste gefeiert und dann erhebt er sich auch noch und denkt, ja, das Gott, den können wir vergessen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 1,13, ich war zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler, also der Christen und des Christus. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Er hat die Christen und damit ihren Herrn unwissend verfolgt und sie gelästert und Gott gelästert wegen dem Christus. Belsazar hat den Herrgott wissentlich nicht geehrt, sich über ihn erhoben, ihn verachtet. Und es ist die Frage, ob das Menschen, die wissentlich Götzen statt Gott ehren, Gnade bekommen wie Paulus oder gerichtet werden wie Belsazar, dessen Gnadenzeit hier zu Ende geht. Jetzt ist sie vorbei. Es gibt ja auch heute noch ziemlich viele Götzen. Ich habe es bei den 10 Geboten auch gesagt. Also da ist einiges vorhanden. Da ist eine Buddha-Statue aus Gold. Und Buddha selbst sagt, er wisse nicht, ob es einen Gott gibt, aber jetzt wird halt er verehrt. Dann die heiligen Bilder von Heiligen, die angebetet werden und die um Hilfe gebetet werden. Dann ist natürlich auch der Mammon, der Gott dieser Welt, da. Und das eigene Ego, also das Ich ist im Mittelpunkt, an dem arbeitet man. Egal wie, es gibt viele frevelhafte Götzendienste. In Offenbarung 9,20 werden dieselben Götzen da aus Daniel 5 wiederholt. Und da steht, die übrigen Menschen kehrten nicht um, sondern beteten weiter die Dämonen, Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein, Holz an, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie kehrten nicht um von Mord, Zaubereien, Unzüchtigen und Diebstählen. Also das ist in der Offenbarung und das ist wissentlicher Götzendienst. ist schwerere Sünde als unwissentlicher Götzendienst. Der Prophet Samuel sagt zu Saul, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Oh. 1. Samuel 15,23 und mit Saul geht's dann schlecht aus. Ja, der wissentliche Götzendienst oder die wissentliche Nichtverehrung Gottes, obwohl man es besser weiß, das ist schlimmere Sünde, als wenn man es eben nicht weiß. Aber es ist keine Ausrede. Und zwischen dem Wissen um Gott und dem Gott kennen ist ein großer Unterschied. Also zum Wissen von Gott gehört die natürliche Offenbarung, die Schöpfung mit ihre wunderbare und vielfältige Schönheit, ihr Zusammenspiel und so viele Sachen, die es da in der Schöpfung gibt, ja, die werden laut Bibel Gott zugeschrieben. Die verschiedenen Blumen, die verschiedenen Tiere und die Schönheit und das Zusammenspiel, das die miteinander machen. Psalm 19 wird Gott zugeschrieben. Auch das Universum und diese einzigartige Stellung der Erde innerhalb des Universums wird Gott zugeschrieben. Römer 1 tut das auch. Das Gewissen, das auf die 10 Gebote geeicht ist, man weiß ganz genau, was Recht und Unrecht ist. Tut's aber trotzdem nicht. Das ist deswegen, weil Gott die 10 Gebote ins Gewissen hineingelegt hat. Und zumindest bei kleinen Kindern sind sie alle vorhanden, auch wenn sie nicht aufzählen können. Ja, wenn Gott ist, dann musst du ihm gehorchen. Ja, Gott ist, ja. Ja, und stehlen ist nicht gut. Und lügen auch nicht. Und schmutzig sein auch nicht. Ja, ja, die wissen schon. Gott hat sie ins Herz gelegt. Und das Gewissen ist ein Richter, der da einfach richtet. Natürlich bekommt man dann durch die Umgebung und die Gesellschaft, in der man lebt und mit der man sich abgibt, ein anderes Gewissen. Das heißt, andere Gesetze. Und der Richter wird dann ganz milde. Also beim Stehlen, ja, das gut, wenn du deinen besten Freund bestiehlst, das ist schon nicht gut, aber den Staat und Kirche oder sonst. Aber wozu denn? Ja, das ist halt so, dass der Richter muss dann halt nach der neuen Gesetzesvorlage berichten und er tut das dann, er wird dann sehr kommod. Er tut gar nichts mehr. Schlimm, wenn das Gewissen nicht mehr schlägt, denn dann ist man schon verloren. Aber das dritte, Gott hat die Ahnung der Ewigkeit ins Herz hineingelegt, Prediger 3,11. Man hat schon eine Ahnung davon, dass irgendwas nach diesem Leben noch kommt. Und viele haben Angst davor, berechtigt. Andere haben Hoffnung in Jesus Christus, denn das Beste kommt erst danach. Also diese drei Sachen, die teilen den Menschen schon mit. Die geben ihm ein bestimmtes Wissen um Gott. Aber man kann dieses Wissen natürlich auch unterdrücken. Wegmachen. Und ja, wir wollen ein tausendjähriges Reich aufrichten, wir wollen ein Arbeiterparadies aufrichten, wir wollen eine perfekte Welt haben und die Klimaerwärmung stoppen, diese schlimmen Abgase und CO2-Gehalt, ja. Wie können wir den reduzieren? Also das kann dann durchaus ins Religiöse hineingehen. Und ich habe es bei den Geboten schon gesagt. Also der Mensch ist durchaus dran, sich Götzen zu machen. Obwohl es gut ist, die Umwelt zu schützen und so. Aber ein Götzen daraus zu machen und denken, man kriegt das um jeden Preis hin. Ja, die Evolution hat natürlich all das geschaffen und die Evolution ist auch so ein Begriff. Das ist nur ein Begriff, heißt nur Entwicklung. Aber die Evolution hat das und das geschaffen, hört man das und das geschafft, das und das geschaffen. Ja, okay. Das ist ein Götze. Wird anstelle von Gott ersetzt. Ja, man weiß an für sich schon um Gott. Der Jesus sagt in Johannes 14, 7, wenn ihr mich erkannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also Gott teilt sich schon mit. Man weiß um ihn. Aber um ihn wissen heißt nicht ihn auch kennen. Und Wissen vom Herrn Jesus Christus heißt nicht Glauben an ihn, heißt nicht ihn kennen. Belsazar hat von Gott gewusst, aber hat ihn nicht gekannt. Und das gilt für viele Menschen. Ich wurde einmal in den Seeanlagen von Bregenz von einem Mann gefragt. Ich habe ihn schon vorher beobachtet. Er lief mit so Zettelchen da durch die Gegend und hat dann auch Menschen angesprochen. Und dann hat mich denn doch interessiert, was er da getan hat. Dann bin ich in seine Nähe gelümmelt und dann kommt er auf mich zu und fragt, kennst du Jesus? Und ich frage, also ich habe mich vorbereitet, meinst du jetzt den Liebhaber von Madonna oder meinst du den Fußballer von Manchester United? Die heißen nämlich auch Jesus. Damals jedenfalls. Dann war er etwas verwirrt. Nein, ich meine Jesus, sagte er. Christus, frage ich. Ja, Christus. Okay, sage ich. Ja, ich kenne ihn. Ich bin gläubig und ich bin reformierter Pfarrer. Aber das mit dem Reformierten hätte ich nicht gesagt. Sagen sollen, und Pfarrer auch nicht, denn er hat die Augen zusammengekniffen und da hat er mir dann nicht mehr ganz so geglaubt. Und dann sage ich ihm auch noch, ja, bei uns wird nicht nur Jesus genannt, bei uns wird der Herr Jesus genannt, denn auch die Apostel und seine Engsten haben ihn mit Titel versehen. Du auch, oder? Ist er für dich auch der Herr Jesus? Okay, irgendwie hat er mich dann gehen lassen und ich ihn auch und ich habe ihm geglaubt, dass er den Herrn Jesus kennt und er hat mir, glaube ich, auch geglaubt, dass ich den Herrn Jesus kenne. Also das sind die kennen ihn, die nicht nur wissen, dass der Herr Jesus Christus wegen ihren mannigfaltigen Sünden von Gott gerichtet wurde. Es ist schon wichtig, das zu wissen, dass er wegen meinen Sünden gerichtet wurde. Aber das ist noch zu wenig. Die auch nicht nur wissen, dass er auferstanden ist und als König über sie herrscht. Das ist schon wichtig, dass er wissen, dass er König ist und dass er mein Herrscher ist. Die nicht nur wissen, dass er als Prophet oder Lehrer ihnen sagt, was sie zu tun haben, als Herr und Prophet und Lehrer, hat er das Recht und die Pflicht zu sagen, was sie tun sollen, was wir tun sollen, wenn er schon Erlöser ist, ja dann eben. Und die nicht nur wissen, dass er als Hohepriester auch für sie bei Gott einsteht, wenn sie Mist machen, wenn sie Sünden begehen. Immer noch. Wegen ihren Mängeln steht er bei Gott ein. Wegen ihren Übertretungen steht er bei Gott ein, wenn sie sie ihm bekennen. Und das ist wichtig. Das alles zu wissen, das ist nämlich das, was er tut. Und wenn man das weiß, dann will man auch tun, was er sagt. Dann kennt man ihn. Wenn man ihn kennt, dann will man tun, was er sagt. Der Apostel schreibt am Ende des Galaterbriefs, Galater sind Kelten, wie wir auch, an für sich. Jeder prüfe sein eigenes Tun. Wer im Wort unterrichtet wird, gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, die, die den Herrn kennen, die wollen sich nicht überheben, sondern sich unter seine Gebote und Ordnungen stellen. Erstens wollen sie tun, nicht nur weil sie gut sind. Zweitens wollen sie tun, nicht nur weil sie indirekt davon profitieren, es kommt ja was zurück. Drittens wollen sie tun, nicht nur weil sie andernfalls unter Gottes Missfallen fallen. Man bekommt zurück. Nemesis, sagen die Griechen dazu. Und viertens wollen sie tun, um seine Autorität willen. Und um seiner Liebe willen. Und das ist das Wichtigste. Um seiner Autorität und Liebe willen will ich sie tun. Weil ich ihn kenne. Aber da ist halt noch das alte Herz, das alte Ich, an dem man andauernd baut und das sich so groß darstellt. Und darum zeigt der Daniel uns in Kapitel 5 und der Apostel, der zeigt uns auch, dass die Hybris, die Überheblichkeit, die Nemesis bringt. Man bekommt von Gott, was man verdient. Gottes Kinder sollen es nicht so machen wie die kleinen Jungs, also da ausloten, wie weit sie mit ihren Frechheiten gehen können. Immer so weit gehen. Bis dann das Donnerwetter kommt. Kurz vor der Strafe und kurz vor dem Donnerwetter werden sie dann ganz brav. Also das ist der... Ja. Sie kennen schon, sie wissen schon, was sie tun oder nicht tun sollten. Und bei Gott, es geht um Gottes Stimme. Und an für sich wissen wir, dass Gottes Stimme hier drin vertreten ist. Das ist Gottes Wort. Das ist seine Stimme und etwas gegen ihn tun, ist etwas gegen seine Stimme tun und man kennt die Stimme. Also wenn die kleinen Jungs die Stimme des Vaters hören, dann sind sie, wenn sie etwas ausgefressen haben, plötzlich nicht mehr da. Sie verstecken sich. Das haben genau wie Adam sich vor Gott versteckt hat, als er gesündigt hat. Wir sollten uns das nicht leisten. Nicht ausloten, wie weit wir gehen können mit unseren Frechheiten. Der Vater im Himmel lässt sich lange verspotten, aber nicht ewig. Die Hybris, die Überheblichkeit, mit der man sich über ihn und über sein Wort erhebt, zieht die Nemesis, die göttliche Zuteilung, an. Und Belsazar kann nicht mehr umkehren. Für ihn ist es zu spät. Das ist das, was in diesem Kapitel gezeigt wird. Jetzt die Auslegung, das Punkt 3, das Menetekel. Menetekel wird im heutigen Sprachgebrauch für das drohende Unheil gebraucht, das nicht abwendbar ist. Das ist das, was die Gesellschaft oder aus Menetekel gemacht hat. Jetzt laut Bibel aber ist das verdiente Unheil abwendbar. Der Herr Jesus hat das Unheil auf sich gezogen. Wer ihn erkennt, bekehrt sich mit seinem ganzen Leben zu ihm und dankt es ihm ebenfalls mit seinem ganzen Leben. Jetzt, Ja, Daniel legt dem Belsazar aus, was da an der Wand steht. Der hätte das selbst lesen können, denn es ist aramäisch geschrieben. Nur das Problem bei der ganzen Sache im Aramäischen, genauso wie im Hebräischen, das kann Hauptwort und Tunwort sein. Also hier kann es Nomen und Partizip sein. Und dann hat es eine ganz unterschiedliche Bedeutung und kann auch von den Aktionsrichtungen unterschiedlich gedeutet werden. Die klugen Köpfe, die wissen auch nicht, was es bedeutet. Das liegt an der Sprache. Aber Daniel kann es, denn er kennt Gottes Wort. Er kennt Gott. Mene ist Gewicht oder Zählen. Und Daniel nimmt es als Zählen. Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Es wird zweimal wiederholt und damit ist die Bedeutung sicher. Tekel ist eine Geldeinheit. Also nicht geprägte Münzen, sondern das ist Gewicht. Tekel kommt vom Schekel. Im Hebräischen heißt es so, ist eine Gewichtseinheit. Und Daniel sagt, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Mit anderen Worten, dir fehlt es an Gewicht. Wobei das Gewicht auch, naja, das heißt auch Ehre. Kaput. Ehre. Dir fehlt es an Ehre, an Gewicht. Daniel kennt Hiob, der sagt, er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Und Psalm 62,10 kennt er auch. Nur ein Hauch sind Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind aber allesamt leichter als ein Hauch. Zu leicht befunden worden ist das Urteil. Und dann noch Peres. An für sich hat es ja Ufa-Sinn geheißen, aber das U ist nur ein Und, das angehängt wird und verbunden wird. Und Peres heißt dann, dein Königreich wird zerteilt. Peres heißt Teilung und den Medern und Persern gegeben. So, das ist für Belsazar zu spät. Und ich komme zum Schluss. Er gibt als letztes noch dem Daniel diese königlichen Insignien, also Purpur, Halskette, und lässt ausrufen, der dritte Mann im Reich. Gut, ist es noch für ein paar Stunden, dann ist eh schon alles vorbei. Also hat sich der Belsazar nicht mehr viel abgewonnen. Er hat nur noch sein letztes Versprechen gehalten. Schluss. Wir sind natürlich nicht so überheblich wie König Belsazar. Und doch, wenn wir aktiv gegen Gottes Ordnung und Gesetz von Gottes Reich leben, hat uns die Hybris, die Überheblichkeit erwischt. Wir haben dann, solange wir noch können, genau in dem umzukehren, in dem wir gegen ihn trotzen. Der Apostel fragt nicht umsonst in Römer 2,4, trachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Gott wiegt auch unser Leben und leichtfertig mit Gott und seinem Wort umgehen ist Überheblichkeit. Zu leicht befunden bringt in die Hölle. Und wie ich es gesagt habe, Gewicht heißt im Hebräischen Kabot und Kabot wird ins Deutsche übersetzt mit Gewicht, Besitz, Reichtum und Ehre. Und der Herr Jesus hat das für uns nötige Gewicht bei Gott gehabt und er hat auch die nötige Ehre für uns gebracht. Und er rechnet dieses nötige Gewicht und diese Ehre, die sein Besitz sind, an. Und er zieht zu Gottes Ehre, so dass wir reich werden an Schätzen im Himmel. Das drohende Menetekel Das drohende Unheil hat er auf sich genommen und so von den Seinen abgewendet. Amen. Amen.